Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Bevor es weitergeht, kommen wir zum Partner der heutigen Folge, Incogni. Bei Mission Money und Focus Money haben wir aktuell das Problem, dass Betrüger unter unserem Namen aktiv sind und versuchen, unsere Zuschauer abzuzocken. Aber wie kommen die Betrüger eigentlich an unsere Daten? Datenbroker verkaufen Infos über dich, wie zum Beispiel deine getätigten Käufe an Unternehmen und Marketingagenturen. Einmal in den Händen von diesen Datenbrokern können Infos wie Zugangsdaten aber auch schnell in die falschen Hände geraten. Schlimmstenfalls kann das zu einem Identitätsdiebstahl führen. Die gute Nachricht ist, dass du ein Recht auf Schutz deiner persönlichen Informationen hast. Das heißt, du kannst diese Datenbroker dazu auffordern, deine personenbezogenen Daten zu löschen. Die schlechte Nachricht ist, dass du solche Daten aber nur schwer manuell löschen kannst. Manchmal weißt du vielleicht gar nicht, welche Daten über dich gesammelt wurden und im Umlauf sind. Datenbroker verbreiten deine Daten auch in großem Stil, was die Nachverfolgung bzw. den Zugriff auf deine personenbezogenen Daten extrem schwer nachvollziehbar macht. Hier kommt Incogni ins Spiel. Incogni kontaktiert Datenbroker in deinem Auftrag, um eine Löschung deiner Daten zu veranlassen und um sich um etwaige Missachtungen deiner Wünsche zu kümmern. Der Service ist easy. Wenn du einen Account angelegt hast, musst du nur noch die Infos eingeben, die gelöscht werden sollen, und der Rest läuft automatisch. Das Beste kommt zum Schluss. Unter incogni.com/missionmoney erhaltet ihr mit dem Code missionmoney jetzt einen Rabatt von 60% auf ein Jahresabo. Die Infos dazu findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, wilde Zeiten haben wir, das haben wir in letzter Zeit schon häufiger besprochen. Gibt viel natürlich zu bereden, wie man sich so aufstellen kann, anlegen kann. Die nächsten Jahre verschiebt sich vielleicht was oder auch nicht. Wahrscheinlich am Ende bleibt vielleicht doch alles beim Alten. Und die wichtigste Erkenntnis am Ende ist sowieso immer, dass auch morgen vermutlich wieder die Sonne aufgehen wird. Wir haben heute mal einen spannenden neuen Gast bei der Mission Money, war noch nie da, freue mich sehr, dass er heute hier ist. Er ist Deutschlandchef von Vanguard. Ich sage herzlich willkommen, Sebastian Külps.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich aufs Gespräch.
Freue mich auch, total. Klassischerweise sagt man ja immer, politische Börsen haben immer kurze Beine. Ne? Jetzt müssen wir im Moment so feststellen, dieses Mal haben sie etwas längere Beine als sonst üblicherweise. Ist das was, wo man befürchten muss, bleibt uns länger erhalten oder ist am Ende des Tages die Phase jetzt hier einfach nur etwas länger und dann gehen wir wieder zurück zur alten Normalität?
Ja, die gleich mit der Millionen-Dollar-Frage angefangen hier, nicht?
Darunter machen wir es hier nicht.
Also, politische Börsen haben meistens kurze Beine und woran ich immer gerne wieder Investoren oder Investoren erinnere, ist, dass ein durchschnittlicher Bullmarkt ungefähr 8,5 Jahre hat, ein durchschnittlicher Bärmarkt ungefähr 1,5 Jahre hat. Also ja. Und in den letzten, ich weiß nicht was, seit Mitte der 60er haben wir fast 50 Jahre Bullmarkt gehabt und deutlich weniger Bärjahre gehabt. Also das heißt, wie du schon sagtest, sonnige Zeiten kommen auch wieder. Ja. Und das haben wir jetzt auch gesehen, wie schnell sich Märkte auch zum Teil schon wieder erholt haben. Ja. Europäische Märkte sowieso, aber auch die US-Märkte haben jetzt in den letzten paar Wochen wieder deutlich zugelegt. Aber was wir wussten fairerweise, auch bevor wir jetzt eine Handelspolitik hatten, die ja alles ein bisschen aus dem Ruder geworfen hat, waren, dass wir gewisse Marktsegmente hatten, die schon relativ fair bewertet waren. Das eine Segment US-Aktien, die sind auf unseren Bewertungsmodellen recht stark bewertet, immer noch recht stark bewertet, gerade auch wenn wir so auf einen 10-Jahres-Blick schauen. Und da haben wir jetzt eine Korrektur gesehen, das hat sich jetzt ein bisschen angeglichen. Und jetzt müssen wir mal sehen, wie sich's ausspielt. Ich meine, die Schwierigkeit ist natürlich, dass wir wirklich immer wieder mit neuen Nachrichtenlagen zurechtkommen müssen. Der Ton ändert sich von einem Stimmungswechsel zum nächsten. Wir wachen jeden Morgen auf, gucken aufs Handy, was gerade in Amerika gesagt oder gespielt wurde. Und das macht es natürlich schwer. Das steigert die Unsicherheit und das steigert natürlich auch die Unsicherheit an Märkten. Wovon ich natürlich Respekt habe, aber ist, dass eine Unsicherheit in der Handelspolitik natürlich schon dazu führt, dass Unternehmen sicherlich bei ihren Investitionsentscheidungen vielleicht etwas vom Gas gehen, zum anderen natürlich Konsumverhalten vielleicht etwas bedrückter ist. Und damit ist natürlich die Frage, wie wirkt sich das auf die Wirtschaft aus?
Ja.
Und ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit in den USA ein Wirtschaftswachstumserwartung von ungefähr 1,8% für dieses Jahr. Das haben wir jetzt mit diesen ganzen handelspolitischen Themen auf 0,8% oder 0,75, um genau zu sein, zurückgenommen fürs Jahr 2025. Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass das, was da gerade passiert, die Wirtschaft verlangsamt. Verlangsamtes Wirtschaftswachstum heißt, dass Unternehmensgewinne natürlich nicht ganz so stark steigen in meisten Fällen und damit natürlich auch die Aktienmärkte darauf reagieren, schon ein bisschen reagiert haben, das schon wieder aufgeholt haben. Aber mal sehen, wie die Gewinnentwicklung ist, ob es da noch negative auch schon gibt oder nicht. Also es bleibt spannend.
Mhm. Aber ist dann, laufen wir im Moment nicht schon wieder so Gefahr, dass wir zu viel Sorglosigkeit haben? Du hast es jetzt skizziert. Wenn wir ein deutlich, deutlich geringeres Wirtschaftswachstum erleben, wir sehen, dass für dieses und nächstes Jahr, wenn wir mal gerade bei den USA bleiben, die Erwartungen an die Unternehmensgewinne oder das Wachstum der Unternehmensgewinne ist relativ optimistisch bisher.
Mhm.
Wenn wir das sehen, das Szenario, wir haben also eine halb so starke US-Wirtschaft mit entsprechendem Einfluss auf die Unternehmen, weil die überwiegend eben nicht global unterwegs sind, von Big Tech und so abgesehen, dann wären wir ja eigentlich, da wir schon wieder nahezu alles an Dip aufgeholt haben und wir vor einem halben Jahr schon darüber gesprochen haben, dass eigentlich US-Aktien sportlich bewertet sind bis teuer, dann haben wir ja eigentlich eher so ein Sorglosigkeitsszenario.
Ich würde einfach sagen, wir haben ein Szenario, wo sicherlich die Erwartungen an die Renditen für den US-Aktienmarkt über die nächsten 10 Jahre nicht so spannend sind wie in Europa oder wie im Rest der entwickelten Welt. Emerging Markets tun wir uns auch ein bisschen schwer, aber das sind wahrscheinlich die zwei Bereiche, wo wir am meisten Sorgen haben, Emerging Markets und USA. Heißt nicht, dass wir nicht über die nächsten 10 Jahre auch dort, sagen wir mal, eine positive Entwicklung vielleicht von 4-5% erwarten können. Wir sehen nur, dass die Erwartung pro Jahr in Europa als Beispiel gegenüber USA fast pro annum mit 1,5% höher sind. Also die Renditeerwartung für europäische Aktien als Beispiel. Also das zeigt, ja, wir sehen, USA ist überbewertet und das ist natürlich reflektiert in dem, was du gerade schon sagtest. Die Märkte haben jetzt schon sehr viel wieder eingepreist, was wir, wo wir vorher schon der Meinung waren, hey, ihr seid überbewertet und die Lage ist nicht unbedingt leichter geworden. Es gibt natürlich ein paar große Trends, die dazu führen können, dass wir vielleicht eine gute Produktivitätssteigerung bekommen können.
Ja.
Stichwort KI, können wir vielleicht ja nochmal drüber sprechen. Ja. Aber das sind natürlich Dynamiken, die sich noch erstmal ausspielen müssen.
Mhm. Und doch hat man den Eindruck, also wir haben mit Tilman Gala von JP Morgan Asset Management auch schon häufiger darüber geredet, die machen auch immer ja einmal im Jahr so ihren Long-Term-Ausblick seit vielen, vielen Jahren und ähnliche These, also sie sehen für die nächsten die nächste Dekade quasi die Renditen in den USA auch tendenziell eher niedriger als im Rest der Welt.
Und niedriger als in den letzten 10 Jahren. Und
vor allem niedriger natürlich als in den letzten 10 Jahren, muss man natürlich auch sagen. Und doch scheint das an die breite Masse des Marktes irgendwie nicht so richtig zu interessieren. Also wir haben vor ein paar Wochen natürlich sehr viel, da reden wir jetzt gleich auch noch darüber, das könnt ihr natürlich als großer, vor allem ETF-Anbieter natürlich auch besonders gut sehen, mit den ganzen Mittelflüssen, wenn wir ein bisschen Follow the Money spielen, ne? Raus aus US, raus aus Big Tech und so weiter und so fort, rein nach Europa und so weiter und so fort, haben wir alle darüber gesprochen, reden wir auch gleich ausführlich drüber. Und doch sehen wir in dem Moment, wo so ein bisschen zartes Pflänzchen Hoffnung ist, dass bei Trump irgendwie alles nicht so wild wird, hast du sofort eine Gegenbewegung des breiten Marktes, weil heißt, komm, es am Ende des Tages sind die USA und fertig ist.
Ja, ich glaube, der Markt orientiert sich natürlich jetzt an den alten Höchstständen, sage ich mal, und sagt, gut, das waren die Höchststände, die der Markt erreicht hatte, bevor wir diese Themen und diese Handelspolitik eben gehabt haben. Jetzt sehen wir natürlich gut, Handelspolitik kommt, der Markt sackt stark ab, sehr hohe Volatilität. Ja. Davor eigentlich nur ein Pandemie-Level und Finanzkrise. Ne? Das ist jetzt die dritthöchste Wohler, die wir, ich glaube, seitdem sehen oder gesehen haben. Und das zeigt natürlich, der Markt orientiert sich jetzt erstmal an die alten Highs.
Ja.
Aber, was wir schon sagten, ist, wie reagiert er dann, wenn er merkt, hey, die Unternehmensgewinne kommen jetzt nicht hinterher. Und ich glaube, das ist jetzt die Brot-und-Butter-Frage. Nicht? Mhm. Inwiefern kommen sie hinterher? Wir sehen, Big Tech kann weiterhin gut Geld verdienen. Ja, da kommt mal ein bisschen Ruck aus China, da ist mal ein bisschen Konkurrenz da, das belebt vielleicht auch das Geschäft. Aber grundsätzlich ist natürlich das Potenzial, was dort weiter aufgebaut wird, die Innovationskraft, die da gerade drin steckt, extrem hoch. Und deswegen ist immer auch diese schwierige Frage, hey, wir haben diese Magnificent Seven, wie gehen wir damit um? Sind die zu stark im Portfolio gewichtet? Hey, es sind auch die Wachstumstreiber zurzeit.
Ja.
Und es ist sehr, sehr schwer bei stark wachsenden Unternehmen natürlich zu gucken, stimmt mein Bewertungsansatz, stimmt mein KGV, stimmt meine Wachstumsprognose?
Ja.
Und das gilt es jetzt zu verifizieren, ob wir denen eben auch hinterherkommen. Aber wie gesagt, deswegen die nicht die Sorge, etwas größere Vorsicht für uns auf dem Markt gegenüber den anderen. Aber wir sehen in allen Märkten Renditechancen über die nächsten 10 Jahre. Es ist nicht so, als ob wir jetzt denken, dass wir in 10 Jahren niedriger stehen, als wir heute stehen.
Genau, also nicht alles erstmal verkaufen. Das war sowieso noch nie eine gute Idee. Diversifikation habe ich für hinten auf jeden Fall noch auf dem Zettel. Aber es passt jetzt hier ganz schön rein. Ich habe es angesprochen, wir haben die letzte Woche natürlich viel schon darüber gesprochen und viel gesehen über die Mittelverschiebungen, also wo das Geld so hinfließt, raus aus Big Tech, insgesamt raus aus den USA, in einem Umfang, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben, so in der zumindest in diesen Dynamiken. Große Profiteur natürlich Europa, auch darüber hat man jahrelang geredet, warum, weil günstig bewertet und so. Ist das ein Strohfeuer oder ist das was nachhaltiger sein könnte? Dass ich denke, Europa und insbesondere auch in Deutschland, auch da sind die Zuflüsse ja deutlich höher gewesen.
Also ich denke, das kann nachhaltiger sein und dafür gibt es verschiedene Gründe. Einmal fiskalpolitisch haben wir jetzt in Europa erstmal einen Investitionsstau, vielleicht das falsche Wort, aber wir haben jetzt uns committed, dass wir stärkere Investitionen angehen, Deutschland da auch ganz vorne. Und diese Fiskalausgaben werden auch zu höherem Wachstum führen. Trotz alledem, jetzt nehmen wir mal Deutschland. Ja, Zinsen sind dadurch leicht gestiegen. Aber eher mal mit Erwartung auf höheres Wachstum und mit Erwartung auf leicht höhere Inflation. Gar nicht mal so die Sorge, dass 80% vom BIP jetzt im Vergleich mit USA problematisch wäre. Und USA läuft gerade in so ein leichtes Dilemma rein. Herr Trump hatte versprochen, mit seinen Zöllen, sagen wir mal,
quer zu subventionieren.
Dass dort natürlich vieles wieder verloren geht durch einfach Konsum von lokalen Gütern etc. da wird natürlich vieles gar nicht unbedingt ankommen. Das heißt, die USA hat ein Thema, gerade wenn es zur Verschuldung kommt, und wie sie da rauskommt, ist nicht leicht. Und dazu braucht es auch wieder Innovation, braucht es wieder Produktivitätssteigerung, damit dort die Kassen auch vielleicht wieder gefüllter werden können. Aber das ist ein längerer Prozess. In Europa, von der Verschuldungsrate her, gerade auch jetzt Beispiel Deutschland, sieht das relativ gesehen okay aus. Und wir haben auch nach der Finanzkrise unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben eine Fiskalpolitik, die jetzt ein bisschen mehr aufs Gas drückt. Das heißt, für uns zum Beispiel macht diese Fiskalpolitik in Europa ungefähr einen halben Basispunkt Wachstum aus. Hm. Dieses Jahr, nächstes Jahr schon 1%. Jetzt wieder die große Frage, was tun Zölle, um das wieder einzudämpfen? Sie werden davon wieder was wegnehmen.
Ja.
Davon gehen wir auch aus. Dieses Jahr sicherlich, sagen wir mal, 20 Basispunkte um den Dreh, vielleicht nächstes Jahr auch 0,5%. Aber wir sehen die Wachstumsdynamik, auch wenn er von einer niedrigen Basis, ist gerade ein bisschen größer. Und aus der Sicht kann ich schon nachvollziehen, dass Geld nach Europa fließt und hier vielleicht auch bleibt.
Also könnte das tatsächlich etwas sein, was nachhaltiger wird?
Ich denke auch, ja. Also ich denke schon, und man muss auch ein bisschen auf den Dollar blicken. Man muss immer überlegen, dass der Dollar auch stark dazu beigetragen hat, wie sich US-Assets auch entwickelt haben, auch gerade für Euro-Investoren. Wir sind nicht ganz so bullisch auf den Dollar. Wir sind auch noch der Meinung, dass der Dollar weiterhin an Wert verlieren kann, auch gerade gegenüber dem Euro. Und aus der Sicht glaube ich und glauben wir, dass das nachhaltiger sein kann.
Es bleibt natürlich immer noch das zarte Pflänzchen Hoffnung, dass die Politik natürlich auch noch durch die eine oder andere Strukturreform vielleicht dafür sorgt, dass private Investitionen dann auch wieder passieren und nicht eben nur dieses eine große Paket verpufft.
Ja, also ich glaube, die Kernfrage wirklich ist, verpufft es oder nicht. Und das ist jetzt nicht nur, sagen wir mal, gesteuert durch Rentenreformen in dem Sinne, sondern viel stärker über Entbürokratisierung und wie wir es schaffen, dass wirklich ein Euro auch ein Euro bleibt und nicht versickert und dann nur noch ein halber Euro ist. Und das ist die große Möglichkeit, aber auch das große Risiko, weil es auch Vertrauensverlust natürlich für die Regierung heißen würde, wenn wir es nicht effizient umsetzen und wir wieder in unserer Bürokratie.
Das Wort wieder kann man an der Stelle schon benutzen, es ist keine wilde These.
Versinken. Und ich glaube, das wird ausschlaggebend sein, wie stark dieses Wachstum natürlich dann auch ist, wie das Vertrauen auch wieder vielleicht in die Politik wachsen kann oder eben auch weiter sich vielleicht verschlechtert. Das wird eine ganz, ganz große Kernfrage. Also das ist für mich Punkt eins. Und der zweite Punkt, wenn ich es rausgehört hatte, sind natürlich Rentenreformen. Ich meine, wir sitzen in Europa immer noch da und haben über 35% Household Wealth, sorry, jetzt hört sich mal den englischen Umsatz, also gerade sind in Cash. Ne? Ja. Und in Deutschland sind es über 40%. In Deutschland hatte ich mal nachgelesen, ich glaube, durchschnittlich verdient man 0,6 bis 0,7% auf diesem Cash. Inflation ist knapp über 2. Das heißt, wir vernichten da Geld.
Ja.
Und das ist ja, was mich so maßlos nervt. Wir sitzen da, wir sparen fast mehr als alle andere vom Nettogehalt, aber unser Vermögensaufbau ist einfach schlecht, weil wir nicht am Kapitalmarkt partizipieren, wie zum Beispiel die Dänen es gemacht haben oder auch die Holländer, die durch Rentenreform es geschafft haben, mehr Marktteilnehmer oder mehr Bürger zu bekommen, die am Kapitalmarktwachstum partizipieren, nicht diese Angst oder diese Scheu vom Kapitalmarkt haben. Wir wissen, wie der Kapitalmarkt langfristig Vermögen aufbauen kann. Und wenn wir dort richtige Impulse setzen können, um diese paar 40% in produktiveres Kapital umzuwandeln, auf europäischer Ebene oder auch wenn nur ein Teil hier bleibt, ist es schon ein Fortschritt, nicht nur für die Wirtschaft in dem Sinne, aber auch für den Vermögensaufbau, der dann ja wiederum positiv ist, weil wir dann im späteren Alter auch besser konsumieren können. Mhm. Aber uns muss bewusst sein, die erste Säule, wo wir zurzeit 2,7 Einzahlende auf einen Rentner haben und bis 2050 wird dieser Vergleich eher mal bei 1,5:1 sein.
Ja.
Das ist eine Rechnung, die kann jeder machen, der hier zuschaut.
Das stimmt.
Das ist ganz schwer.
Ja.
Und wir haben letztes Jahr schon ungefähr 100 Milliarden aus dem Haushalt in die erste Säule reinbezahlt. Und das Geld fehlt auch woanders. Ja. Genau. Und deswegen ist eine Rentenreform bitter notwendig in der zweiten und in der dritten Säule. Und wir können wirklich nur dafür plädieren, liebe Regierung, geht es bitte an und geht es zügig an.
Wir machen jedes Jahr mindestens einmal ein Gespräch mit Bernd Raffelhüschen zu dem Thema, damit er es gebetsmühlenartig die Summen, die da auf dem Tisch liegen, an Risiken uns immer wieder vorbetet, in der Hoffnung, dass wir Gehör finden. Aber es ist, das ist natürlich schon, ich bleibe jetzt mal kurz bei dem Thema, bevor wir wieder auf die Märkte zurückkommen, weil es natürlich auch eins ist, das uns alle immer bewegt. Natürlich hier auf dem Kanal sind die meisten natürlich da längst angekommen, logischerweise, und kümmern sich selber drum. Aber es ist, man hat natürlich schon immer den Eindruck, und das ist das Problem in Deutschland, es ist halt nicht nur ein politisches Problem, es ist natürlich in aller, schon massiv ein politisches, aber auch ein gesellschaftliches Phänomen.
Ja.
Also Rainer Panzer von Fünfjahr sagt immer mal recht schön von irgendeiner Studie weg, Deutschland ist das einzige Land, in dem Akademiker stolz sind, dass sie keine Ahnung von Geld haben. Da ist
meine Großmutter sagt immer, Geld redet man nicht.
Ne? Ja, genau. Ja. So, und also es ist schon auch ein gesellschaftliches Phänomen, dass man ja, also auch ohne Politik anfangen könnte, sich damit auseinanderzusetzen, weil eigentlich weiß man, dass dieses Rentensystem als solches nicht auf die Dauer so funktionieren wird, ohne dass es für den jeden Einzelnen einen gewissen Schaden bedeutet.
Ja.
So.
Also meine These dazu ist, wir sind lernfähig. Und jetzt haben wir viele Sachen angesprochen, die gerade ein bisschen schwierig sind, aber jetzt machen wir mal einen schönen Lichtblick. Jetzt gucken wir mal an, wie viele Sparpläne, ETF-Sparpläne es gab vor, ich würde mal sagen, 8 Jahren. Und ich glaube, es waren 600.000 oder sowas um den Dreh. Das ist jetzt 8 Jahren oder 7 Jahre. Oder,
ist egal.
Nagel mich nicht fest, aber so um den Dreh. Jetzt sind wir bei über 11 Millionen.
Ja.
Also da passiert doch was.
Ja.
Die Beteiligung am Kapitalmarkt, gerade bei jungen Menschen, steigt. Sie setzen sich mit dem Thema mehr auseinander. Soziale Medien und solche Plattformen wie diese tragen auch dazu bei.
Ja.
Na, wir
tun unser Bestes.
Wir informieren, auch wir müssen dazu beitragen, dass das Finanzwissen weiter ausgebaut wird. Viele sagen, wir können es in die Schulen packen. Schwierig, schwierig. Wir haben ein föderales Bildungssystem in Deutschland. Das in die Schulen zu bringen, es würde mich freuen, wenn wir es hinkriegen, aber es ist nicht leicht. Nun haben wir einen kleinen Lichtblick bekommen über die Frühstartrente, die ja angedacht ist im Koalitionsvertrag, wo viele natürlich sagen, 10 Euro im Monat, was bringt das denn? Für mich bringt es eine ganz wichtige Sache, dass die Leute oder dass jüngere Menschen, aber auch Eltern in dem Sinne, sich mit dem Kapitalmarkt mal auseinandersetzen. Und vielleicht ist es ja auch einfach eine riesen Bildungsmaßnahme, einfach mal den Bürgern zu sagen, setzt euch mal mit dem Thema auseinander. Wir geben euch sogar etwas, damit ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt. Wir wissen, desto früher wir anfangen, desto besser ist es. Wir haben mehr Zeit, Kapital aufzubauen. Der Zinseffekt ist so stark und unterschätzt das nicht. Und wenn wir diese positive Dynamik dann mal reinkriegen, dann können wir dieses Tabu investieren, vielleicht auch mal brechen. Mhm. Wir nutzen häufig den Ausdruck anlegen anstatt investieren, weil wir immer schon das Gefühl haben, investieren ist negativ behaftet. Wie kann das sein? Es ist eigentlich schade, weil es sehr gut dazu beitragen kann, dass man im Alter doch deutlich besser leben kann.
Ja, sicher, absolut. Und doch ist die Frage, lass uns dabei mal bleiben, es gab ja hier und da immer mal wieder so ein paar zarte politische Versuche. Mhm. Lindner, Depot, Rente, wie man diese Säulen alle so nennt, waren ja mal so erste Gedankengänge. Wir wissen alle, die sich damit beschäftigen, dass das jetzt in Summe so hätte, es ist kein tolles Programm gewesen, aber es hätte das Thema zumindest mal politisiert und es irgendwie in so ein Apparat reingebracht, in der Hoffnung, dass man es vielleicht danach besser machen kann. Nur ist das schon wieder ein bisschen vom Hof, weil die FDP ist auch nicht mehr im Bundestag und der Rest hat auf so ein Thema irgendwie gefühlt gar keine Lust, vor allem natürlich die Grünen und die SPD nicht. Nichtsdestotrotz, wie kann ein gutes System aussehen. Es gibt ja viele Vorbilder, das so ein bisschen anklingen lassen. Holland, Dänemark, die Schweden, USA 401k ist ein relativ pragmatisches Beispiel.
Ja.
Also zeigt auch die pragmatische Herangehensweise an das Thema eigentlich. Man hätte ein paar Vorlagen. Was wäre wie kann so ein politisches System aussehen, um das zu unterstützen, damit die Leute das tun?
wo es häufig gut funktioniert, ist über die zweite Säule, über die BAV, aus Grund dafür, dass man da nicht, sagen wir mal, in Privatvermögen eingreift. Und das macht es immer ein bisschen schwieriger. Und das sehen wir in gewissen Märkten, wo das sehr gut funktioniert. Entweder durch eine verpflichtende BAV mit einem Art Opt-out-Verfahren. In UK zum Beispiel war die Beteiligung im BAV-Bereich unter 50%, bis wir dann eben ein Opt-out-Verfahren oder sie verpflichtend natürlich machte und dann mit einem Opt-out-Verfahren. Und jetzt ist sie fast bei 80%. Ne? Also das heißt, 80% profitieren eigentlich von dem Kapitalmarkt und man steuert es über den Arbeitgeber. Fände ich einen sinnvollen Ansatz, weil man dort vielleicht gewisse Qualitätsmaßnahmen, Steuerungsmaßnahmen noch hat, um es wirklich diszipliniert gut hinzukriegen. 401k ist nicht groß anders, es ist eben nicht verpflichtend, aber die Steuervorteile sind so attraktiv.
Ja.
Und natürlich auch, es ist fast ein Wettbewerbsnachteil in dem Sinne, wenn ich es nicht habe. Wir sind ja noch da, wo es vielleicht ein Wettbewerbsvorteil ist.
Ja.
Und die erschreckenden Zahlen sind natürlich, dass gerade im Klein- und Mittelstandsbereich in Deutschland, ich glaube, 70% der Unternehmen gar keine BAV anbieten.
Ne? Ja.
Und ich glaube, 50% aller Arbeitnehmer in Deutschland haben gar keine BAV.
Ja.
Da wäre es ja eine gute Möglichkeit, das mal anzugehen. Und in der dritten Säule, ja, es ist ich will nicht sagen komplizierter, aber die Frage dort, subventioniert man, gibt man Zuschüsse oder machen wir Steuererleichterungen? Ich kann gut nachvollziehen, dass wir natürlich Gesellschaftsschichten haben, die es nicht leisten können, groß da rein zu zahlen und vielleicht auch von Steuererleichterungen zu profitieren.
Ja.
Da muss man drüber nachdenken, wie man dem auch hinterherkommt, dass die nicht hinten runterrutschen, sondern da war ja das altes Vorsorgedepot, was ursprünglich angedacht waren mit gewissen Zuschüssen und dann Steuererleichterung auf der anderen Seite, eigentlich ein ganz gutes Konzept, wie ich es fand. Relativ zu anderen Ländern war natürlich die Förderung relativ gering. Ich glaube, es kam auf 3.600 € ungefähr pro Erwachsener.
Ja.
In anderen Ländern ist es das Zehnfache um den Dreh. Ne?
Ja.
Und insofern war das natürlich ein Start. Jetzt können wir erwarten, dass wir mit dem ersten Wurf alles hinkriegen, werden wir aber nicht.
Nee.
Dazu ist auch unser politisches System ein anderes und wir müssen mehr Kompromisse eingehen und das ist auch zum Teil ganz gut so. Und deswegen denke ich immer, können wir auch in kleineren Schritten denken und uns einfach langsam rantasten, aber einfach mal machen. Ich glaube, das ist das Motto. Wir sitzen da und beschäftigen uns dann mit Themen, auch gerade bei dem letzten Entwurf. Ja, brauchen wir eine Garantie und brauchen wir unbedingt in der Verrentung der Auszahlung.
Ja.
Warum? Weil der Bürger dann ja letztendlich einen Ferrari kaufen kann, wenn er in Rente geht und dann wieder vom Staat lebt. Es wurde immer gesagt, es ist eine Zusatzrente. Mit 3.600 € im Jahr werde ich mir nicht den Ferrari unbedingt in die Garage stellen, um dann im Alter zu verhungern. Ich glaube, wir können immer das Haar in der Suppe suchen und vielleicht auch irgendwas finden. Aber letztendlich
muss man da nicht,
mein Credo ist einfach mal machen.
Ja. Muss man da nicht vielleicht auch von diesem All-Inclusive rundum sorglos Gedanken in Deutschland wegkommen, den wir in den letzten Jahren natürlich auch forciert haben. Daher kommen solche Gedanken.
Wir haben so viele.
Wenn man den Menschen das in ihre eigene Verantwortung geben, wissen sie schon, dass das mit dem Ferrari vielleicht keine gute Idee ist, wenn die nächsten 20 Jahre dann sonst halt keine Salami mehr aufs Brot kommt.
Angeblich sind wir ja sehr risikoavers, aber wenn ich mir Sportwettenstatistiken anschaue oder Statistiken, oder wenn ich mir damals den neuen Markt anschaue oder auch andere Themen, ich weiß gar nicht, ob wir wirklich so risikoavers sind. Aber ja, wir haben in dieser Gesellschaft leicht verankert, dass bei der Anlage eben wir dort ein bisschen anders denken. Und ich glaube, es gilt eben eher, da die Finanzbildung weiter dahin zu bringen, dass die Leute verstehen, hey, wenn ich langfristig breit diversifiziert investiere, partizipiere ich am Weltwirtschaftswachstum. Ich gehe davon aus, dass die Weltwirtschaft weiter wächst und sich weiterentwickelt.
Ja.
Und aus der Sicht denke ich auch, dass wir langfristig von Kapitalmärkten profitieren können. Und das müssen wir Anlegern eben beibringen, dass man nicht die Sorge hat von dem, was ich vorher gesagt habe, kurze Ausschläge nach unten. die gleichen sich über die Zeit wieder aus und einfach lernen, wie man von dem Kapitalmarkt.
Seid ihr regelmäßig im Austausch mit der Politik?
Ja, oder? Sind wir. Das haben wir jetzt auch, sind wir jetzt deutlich stärker angegangen. Wir sind noch relativ neu in Deutschland. Ich sag mal so, ja. Wir sind jetzt 7 Jahre in Deutschland und die ersten paar Jahre sortiert man sich, dann baut man vielleicht ein bisschen Muskeln auf, wenn ich das so sagen darf.
Ja, klar.
Und dann geht man da haben wir jetzt uns näher und mehr mit Politik zu diesem Thema unterhalten. Wir haben viele Daten aus verschiedenen Ländern. Wir sind mit der größte Altersvorsorgeanbieter in den USA. Wir haben unser eigenes Altersvorsorgeprodukt in Australien mit Superannuation. Wir haben in UK unsere eigenen Angebote auf unserer eigenen Plattform. Also wir kennen uns in dem Bereich schon ziemlich gut aus und wollen dieses Wissen eben weiter teilen, um eben zu zeigen, wie es funktionieren kann und hoffen, dass das und wie wir uns da einbringen auch einen Unterschied macht. Aber
Ist das was auf offene Ohren trifft? Jetzt mal ganz ehrlich.
Doch, schon. Ja, es trifft auf offene Ohren. Da häufig
nicht so das Gefühl.
Das heißt auch nicht, dass es unbedingt zu Ergebnissen geführt hat.
Ja, gut, das offensichtlich
Aber man kriegt Termine, es ist ein konstruktiver Austausch. Man möchte lernen, man möchte wissen. Und es ist nicht eine Abneigung. Und wir kriegen selten die Antwort, ihr braucht hier gar nicht anzutanzen. Hm. Sondern eher mal erzählt uns mal und erklärt uns mal. Und ich glaube, jeder weiß, auch in der Politik, dass wir irgendwas machen müssen. Jetzt müssen wir nur mal zu Potte kommen.
Genau, und das ist aber natürlich das Problem, dass auch jeder weiß, dass das so ein, also die Angst davor ist, dass es so ein politischer Karrierenmord ist, wenn man sich an sowas ranwagt.
Es ist eben schwierig,
Das damit ist ja eigentlich Wähler, das Problem, dass man so 2-3 Dinge, von denen man seit 30 Jahren weiß, das wird uns irgendwann mal mehr oder weniger gefährlich um die Ohren fliegen. Eins davon ist eben die Rente und das Gesundheitssystem. Und dass es deswegen auch seit 30 Jahren keiner anpackt, weil er halt sagt, ich möchte noch mehr als eine Legislaturperiode.
Ich wünsche mir von der Politik und ich hoffe, es ist auch so, dass man eben doch eine gewisse Führungsverantwortung hat und diese Führungsverantwortung über die 4 Jahre hinausgehen und dass man wirklich auch langfristig an die Entwicklung des Landes denkt und was für einen Impuls und Impact man dort hat. Da bin ich gutgläubig, möchte und
wir sind immer in der Hoffnung. Genau, wir hier auch, wir wollen ja keine Untergangsstimmung verbreiten, aber man hat eben das Gefühl, gerade wenn man eben immer so sieht, natürlich auch die, also A, dass nichts vorwärts geht und B, nehmen wir immer so Phasen wie jetzt vor 3 Jahren, als wir denn nun mal eine kleine Korrektur hatten oder mal eine längere Korrektur hatten, und erinnere da immer an den norwegischen Staatsfonds, der dann mal halt ein kleines Minus gemacht hat. In der Summe klingt das dann wahnsinnig groß, weil das nun mal ein sehr großes Vehikel ist. Und dann kommen alle Politiker sämtlicher Parteien und schreien, seht ihr, deswegen darf man die Rente nicht verzocken. Ja. Spricht natürlich keiner davon, was er die 2 Jahre danach gemacht hat. Oder dass dass die da in Norwegen alle wissen, dass der jetzt nachkaufen muss, quasi per Regulatorik. Der hat nämlich eine Mindestquote. Ja. Das heißt, er ist gezwungen dazu, antizyklisch zu handeln.
Ja.
Was nun mal, wie jeder weiß es, halt ein ganz guter und cleverer Weg ist. Und dass die Norweger eigentlich mit ihrem Staatsfonds eigentlich Sozialdemokraten sind und keine liberalen Kapitalisten.
Es gibt genügend Wege, wie wir das umsetzen können, ohne dass wir da in solche Gefahren kommen. Wie gesagt, ein paar hatten wir schon aufskizziert und jetzt gucken wir mal, was kommt.
Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen wieder den Bogen zurückkriegen. Haben wir uns natürlich jetzt hier an der Politik festgequatscht. Und nochmal ein bisschen auf den Markt logischerweise zurückkommen. Es war lange Zeit, war das so die quasi Ultima Ratio, gerade beim ETF-Anlegen, gerade bei den jungen Leuten, nimmst du dann MSCI World und dann ist gut. Das Hammer, und das passt eigentlich zum vorderen Teil unseres Gesprächs ganz gut jetzt dazu, hat man jetzt plötzlich die letzten 6, 8 Wochen, 3 Monate, 4 Monate, hat man festgestellt, einfach so ist es dann doch nicht, nimm den und gut ist, weil die Welt halt komplexer ist, weil wir ein Ungleichgewicht haben und eine hohe Gewichtung, muss man. Vielleicht ist es auch heilsam, wahrscheinlich ist das am Ende des Tages die Erkenntnis, feststellen, dass man einfach so ein Depot anders aufbauen muss, als man das vielleicht die letzten 2-3 Jahre gutgläubig so gedacht hat und also, sich damit auseinandersetzen?
Ich nehme die Frage mal anders auf. Marktkapitalisiertes ja. Investieren hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und wenn wir vor 2 Jahren gesprochen hätten, wären die Fragen genau die gleichen gewesen.
Ja.
Wir haben einen Riesenanteil von USA im MSCI World als Beispiel. Hätten wir diese 2 Jahre nicht mitgemacht mit der US-Beteiligung, wären jetzt unsere Renditen niedriger.
Ja.
Jetzt haben wir mal eine Phase, wo wir gesehen haben, okay, ja, jetzt hat USA mal etwas underperformed. Und wir haben gerade schon zum Anfang des Gesprächs besprochen, dass wir denken, längerfristig gibt es auch größere Möglichkeiten in Europa. Jetzt kann man versuchen, das zu timen. Jetzt kann man versuchen, sich darauf aufzuspielen und Portfolio Manager zu spielen. Viele Leute haben dafür nicht die Zeit, haben vielleicht auch nicht das Wissen. Und da funktioniert auch ein marktkapitalisierter Ansatz ziemlich gut. Ich nehme immer dieses Beispiel, dass Ende der 80er war der Anteil von Japan in einem globalen Index wie viel?
Relativ hoch. Ich glaube, fast über dem Niveau jetzt der Amerikaner.
Oder ja,
über 60 oder so.
Ja, um die 50%.
Oder 50, ja.
Ne? Und jetzt sind wir, ich glaube, bei 7.
Ja.
Ne? Und trotz alledem ist in der Zeit von dann bis heute der globale Markt mit ungefähr 8% pro Jahr gewachsen.
Ja.
Ne? Haben wir einen riesigen Shift gesehen, aus Japan raus in andere Märkte rein.
Ja.
Vielleicht passiert das ja jetzt auch ähnlich. Es werden einfach andere Märkte sein, die peu à peu die Gewichtung von USA vielleicht abgleichen. Ne?
Ja.
Wenn ich jetzt nicht breit dabei bin und sage, Schwellenländer sehen jetzt auch ein bisschen teuer aus, die lasse ich auch mal weg und ich versuche hier Portfolio Manager zu spielen, ist es auch sehr möglich, dass ich gewisse Themen dann verpasse. Oder wer weiß, wie gesagt, vielleicht ist ja eine Wachstumsdynamik in den USA da, durch KI getrieben, die wirklich nochmal ganz neue Impulse setzt, von denen wir erst viel später profitieren.
Ja.
Na, im Gewinnwachstum, weil wir sie vielleicht später annehmen oder nutzen oder effektiv nutzen. Und deswegen ist ein marktkapitalisierter Ansatz für mich nicht verkehrt. Klar, man kann immer sagen, ich kann ihn ja noch breiter diversifizieren. Der MSCI World hat über 70% US. Wir bieten zum Beispiel den FTSE All World an. Der hat ja Schwellenländer mit dabei. Der ist bei ungefähr 60% US-Anteil. Da habe ich ja schon einiges getan, um diesen US-Anteil auszugleichen. Klar, wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte aber mehr in Europa haben und ich möchte mehr in Europa investieren, gibt es auch da gute, breite Vehikel. Wie gesagt, wir denken, dass Europa auch langfristig eine sehr gute Entwicklung an den Kapitalmärkten darstellen kann. Sie sind unterbewertet gegen den USA, sind sie schon eine Weile. Value ist auch eine Weile schon unterbewertet über richtig. Growth. Aber wann das Momentum dann wirklich eintritt und was die Trigger sind, um dieses Wachstum und diese, also was der Katalysator, danke, ist, dafür, das wissen wir eben nicht, sehen wir auch nicht unbedingt. Jetzt haben wir ein bisschen diese Fiskalpakete in Europa gehabt, die uns einen kleinen Schub gegeben haben.
Ja.
Jetzt müssen wir auch gucken, dass das, wie wir schon vorher sagten.
Dass die Pairs auf die Straße kommen.
Genau.
Ja. Okay, also würdest du sagen, vergess mal den Versuch, die Timerei, also für den klassischen Privatanleger, der sich sein Depot baut, aber ein bisschen breiter diversifizieren. Ich glaube, das ist schon die Erkenntnis der vergangenen Monate oder auch der letzten 3 Jahre.
Ja.
Wir können auch wieder etwas, mehr über, was nicht wehtut.
Wir können auch mehr über andere Assetklassen nachdenken. Ne? Genau. Wir reden ja häufig immer
nur
über.
Das wäre der zweite Schritt.
Wir reden ja häufig immer nur über Aktien. Anleihen sind jetzt relativ attraktiv geworden. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt sagen, auf 10 Jahressicht ist der Unterschied zu unserer erwarteten Rendite von globalen Anleihen zu globalen Aktien gar nicht mehr so groß.
Ja.
Und das Risiko eines globalen Anleihenportfolios ist sicherlich geringer als das von Aktienrisiko, in dem meine ich von der Volatilität her. Also das heißt, ich kann vom Risiko-Renditeprofil mit Anleihen, das lässt sich zurzeit ganz gut blicken. Vor 3-4 Jahren konnten wir das nicht unbedingt sagen.
Absolut nicht, ja.
Also es ist vielleicht auch ein guter Moment, sich mal über Anleihen Gedanken zu machen. Muss es nur FTSE All World sein oder kann es auch ein Global Aggregate Bond Index sein, den ich noch dazu kaufe, um eine Gleichgewichtung zu haben? Oder ich kann ein Multi-Asset-Produkt kaufen. ich will jetzt keinen Produktpush machen, aber wir haben ja auch Multi-Asset-Produkte, die Anleihen und Aktien zusammenbringen, in einem bringen, in einem ETF und einem die Möglichkeit eben geben, über ein Life-Strategy-ETF Aktien und Anleihen zu spielen, was sich ständig rebalanced. Das heißt, auch wenn mal Aktien laufen, kauft das Anleihen nach, und wenn Aktien fallen und Anleihen steigen, ja, dann kauft das Aktien nach, um ein Gleichgewicht eben zu halten. Ob das jetzt 60% Aktien und 40% Anleihen oder 80% Aktien und 20% Anleihen, wie gesagt, kann man sich dann aussuchen, aber es wäre noch ein effizienter Weg für Privatanleger, auch die erste Klasse Anleihen mit ins Portfolio zu bringen.
Und doch tut's fast niemand gefühlt. Das ist also zumindest aktiv, sich um Bonds zu kümmern, auch auf als in ETF-Form, weil natürlich, ich sag mal, die in Anführungszeichen alle, die etwas jünger am Markt sind, kennen eine Nullzinsphase und danach eine Phase, in der Anleihen und Aktien eben nicht negativ korreliert haben, sondern beide im Gleichschritt einfach gefallen sind. Ja. Sprich, da wurde ausgehebelt, was das Mantra über Jahrzehnte war. Und damit sind dann viele Leute sagen, ach, bleib mir weg mit dem Quatsch.
Na gut, wenn wir zurück in der Nullzinsphase kommen, dann hätten Anleihen erstmal gute Upside.
Aber die Phase wollen wir alle nicht, auch du nicht.
Ja, Anleihen sind ein Diversifier im Portfolio.
Ja.
Und so sehe ich sie auch. Sie sind eben jetzt einer, der mehr Renditechancen bringt als vorher. Und aus der Sicht sollte man sie vielleicht nicht ganz außer Acht lassen. Vielleicht haben einfach viele den langen Atem und sagen, hey, ich kann auch mehr Volatilität im Markt aussitzen. Fairerweise haben viele junge Investoren jetzt gerade ihre erste volatile Phase durchstanden. Und was mich freut, ist, wenn wir die Statistiken von den Direktbanken anschauen oder den Neobrokern, die privaten Anleger haben sich im April super verhalten.
Ja.
Sparpläne wurden nicht groß zurückgesetzt. Einmalkäufe waren sogar recht aktiv. Also Leute haben wirklich versucht, auch die Schwächephase zu nutzen, um nachzukaufen oder einfach weiter ihren Averaging-Out-Effekt durchlaufen zu lassen und weiter zu investieren. Das hat mich gefreut.
Ja.
Da habe ich endlich mal von unseren vier Anlageprinzipien, ist ein ganz großer Baustein ist oder ein ganz großer Säule ist Disziplin.
Ja.
Private Anleger in dem Segment haben sehr gute Disziplin gezeigt.
Den Eindruck hatte ich ohnehin im Frühjahr, dass eigentlich eher die, vor allem die großen Profi-Aktienfondsmanager etwas nervös waren und prozyklisch agierten. Hat man in den Umfragen natürlich Bank of America, du kennst es im April recht schön gesehen, in den Verwerfungen, weil man natürlich sehr optimistisch ins Jahr ist, nachdem man zwei Jahre vielleicht ein bisschen zu pessimistisch war und auf keinen Fall wieder Rendite liegen lassen wollte und dann auch eben prozyklisch agieren musste.
Da kommen auch manchmal nochmal Risikosysteme ins Spiel, die dann gewisse Änderungen in der Asset-Allokation triggern. Das haben wir auch gesehen, dass wir eben gerade in dem Bereich, sah man auch an den Zuflüssen im Markt, ne? Also die Retail-Produkte und Retail-Plattformen sahen ganz gut aus. Alles, was aus dem institutionellen Bereich kam, für 2-3 Wochen im April eher mal unter die Räder.
Ja.
Aber auch dort, Märkte erholten sich, Systeme sagten, wir können wieder reingehen und man legte wieder zu. Also auch dort, da gab es mehr rein, raus.
Ist nicht auch ein bisschen die Bestätigung, was wir jetzt zuletzt erlebt haben, ähnlich wie vor 3 Jahren war es, dass so ein klassisches Makro-Investing, also entlang an, ich weiß, was makroökonomisch dieses Jahr so passiert oder habe meine Annahmen, dass das einfach noch nie ein wahnsinnig guter, treffsicherer Ratgeber war?
Market Timing ist verdammt schwer.
So ist es.
Für die Profis genauso. Man kann eben nicht um Ecken schauen und es ist ganz, ganz schwierig, dort wirklich eine gute Outperformance zu schaffen. Und ich sprach diese passiven Multi-Asset-Produkte an. Und natürlich gucke ich mir häufig die Performance dieser Produkte gegen viele andere aktive Multi-Asset-Ansätze im Markt an. Und ich kann sagen, die behaupten sich extrem gut. Also die passiven Ansätze, auch hier kann passiv ganz gut funktionieren. Niemand hat die Kristallkugel. Manche schaffen es ganz gut. Und ich sage ja auch immer, Kosten spielen auch ein Thema.
Man
handelt innerhalb des Produktes natürlich mehr, bringt natürlich Kosten, meistens sind die Produktkosten relativ hoch. Da muss man erstmal viel Alpha generieren, um diese Kosten wegzumachen. um dann überhaupt auf einen passiven Ansatz anzukommen. Und viele schaffen es dann eben doch nicht.
Und doch spricht man immer gerne in volatileren Phasen von Stupid Money.
Ja. Ne? Ja.
Was sagst du denn dazu?
Ja. Wie gesagt, ich investiere in passive Multi-Asset-Vehicle und ich glaube, damit habe ich genug dazu gesagt.
Gibt es im Moment so richtig spannende Märkte, die man ETF-mäßig abarbeiten kann, sage ich jetzt mal, also die man mal so auf dem Auge auch haben muss?
Jetzt regionale Märkte als Beispiel. Ja. Also auf der Aktienseite habe ich, glaube schon angedeutet, ich glaube, Europa bleibt und ist ein interessantes Pflaster. Und ja. Da würde ich ein Auge drauf halten. Wir sehen dort über die nächsten 10 Jahre die besten Möglichkeiten bei Aktien. Bei Anleihen sind fairerweise Schwellenländer im Sovereign-Bereich, also in Staatsanleihen-Bereich, nicht nur Staatsanleihen, aber auch Staatsunternehmen. Ja. Nicht unspannend. Da haben wir ein gutes Renditeerwartungen in dem Bereich. Aber auch länger laufende US-Anleihen können auch über 4% reinholen, was sicherlich nicht unspannend ist. Also auch hier gibt es interessante Möglichkeiten. Ich glaube, was ein bisschen teuer aussieht, ist High-Yield USA, Investment-Grade USA auf der Anleihenseite. Auf der Aktienseite tun wir uns etwas schwieriger mit USA, haben wir erzählt.
Ja.
Auch Schwellenländer. Wir sind uns da ein bisschen unsicher bei China noch. Die haben wirklich große strukturelle Probleme, haben natürlich einen relativ großen Anteil im Schwellenländerbereich. Also da tun wir uns ein bisschen schwieriger. Andere Schwellenländer, es gibt ein paar ganz interessante, also Indonesien als Beispiel hat man mal ganz spannend gefunden und ein, zwei andere Märkte. Müsste ich jetzt aber nochmal gucken, wie die bewertet sind nach den letzten Bewegungen. Aber das wäre mal so ein Abriss von dem, was wir zurzeit recht spannend finden.
Ist am Ende des Tages nicht eigentlich mit am spannendsten, wenn man sich aus diesem Klein-Klein ein bisschen raus, klar natürlich mit dem klassischen, ich partizipiere einfach an der Welt, aber vielleicht auch einfach einen Fokus drauf legen, auf so die großen Megathemen, die Welt so tatsächlich in Schach halten und nun auch offensichtlich in den nächsten 20, 30 Jahren Schach halten werden. Geopolitische Verschiebungen, Überalterung der Gesellschaft in ganz vielen Staaten auf der Welt, also großen Industrienationen.
Ja.
Sind das nicht einfach diese ganz großen Themengebiete, die man einfach sich vielleicht doch auch mal relativ blind als kleines Depötchen zusammenlegen muss?
Ja, die Frage ist, wie spielt man sie? Nicht? Ja. Und wir hatten die Welt mal betrachtet über die letzten 130 Jahre, glaube ich, und versucht mal 5 Megatrends herauszukristallisieren.
Ja.
Und du sprachst schon einige an. Das eine ist Technologie oder Innovation. Das zweite ist Demografie, wo wir lange von profitiert haben, wo es jetzt aber
in die andere Richtung
kein Rückenwind mehr ist, sondern ein Gegenwind ist. Dann haben wir die Globalisierung, die eigentlich immer ein Rückenwind ist, jetzt auf einmal, und ich hoffe es mal kurzfristig, ein bisschen Gegenwind bekommt. Dann haben wir Fiskalpolitik, also Schulden, Schuldenaufnahme und wie die Fiskalpolitik oder sagen wir mal gewachsen ist in ihren Investitionen, aber jetzt natürlich auch gegen relativ hohe Staatsschulden anlaufen, gerade wenn wir USA betrachten und letztendlich geopolitische Events. Und wenn wir diese 5 Themen nehmen, die machen einen Großteil des Wachstums aus, was wir jetzt in den vergangenen 130 Jahren gesehen haben. Wie ich immer drüber reflektiere und einen schönen Satz, den ich gelesen habe, die große Herausforderung wird sein, können wir schneller innovieren, als wir altern?
Ja.
Und das ist wirklich das Thema für mich, was jetzt über die nächsten 10, 20, 30 Jahre entscheiden wird. Machen wir 1% Wachstum, sagen wir mal, in den USA oder auch Europa über die nächsten Jahre? Oder ist das Wachstum bei konstant so 2% mit fast Inflation auch bei ungefähr 2%?
Ja.
Oder laufen wir in ein Szenario rein, was vielleicht positiv wäre, dass wir durch KI, weil es wirklich vielleicht einen größeren Impact hat sogar als der Personal Computer oder als das Internet, 3% Wachstum darstellen können und natürlich vielleicht auch damit von der Staatsverschuldung her auch wieder in bessere Zeiten kommen können. Das wäre uns natürlich zu wünschen. Aber das ist gerade die Gretchenfrage. Ne? Wie schnell können wir Produktivitätssteigerungen reinkommen, um uns gegen diese alternde Gesellschaft dagegen zu stemmen? Und da haben wir schon ein paar dieser Themen angesprochen. Dazu brauchen wir natürlich produktives Kapital.
Ja.
Ne? Dazu müssen wir Kapital bewegen, was in Innovation investiert. In Europa zum Beispiel müssen wir daran denken, wie wir junge Unternehmen weiter aufbauen und auch länger fördern können und auch hier halten können. 30% der Unternehmen, die VC-Geld in Europa in der Startup-Phase kriegen, also wirklich Early Stage, verschwinden nach USA oder sonst woanders hin und bleiben nicht in Europa. Ne?
Ja.
Da verlieren wir sogar diese Innovationskraft.
Ja.
Also wie kriegen wir mehr Markttiefe rein etc. Und die Spar- und Investitionsunion der in der Europäischen Union setzt da gute Impulse und versteht, wo man ran muss. Und ich begrüße auch, was da besprochen wird. Aber jetzt hier ist natürlich wieder das Thema, jetzt wie kriegen wir es umgesetzt? Kriegen wir es umgesetzt? Aber das wird wirklich die große Herausforderung sein. Wie kriegen wir die Produktivitätssteigerung hin, um diese alternde Gesellschaft um das eben auszugleichen oder zu überkompensieren am besten, dass wir eben ein gutes Wachstum bei den nächsten Jahren generieren können.
Und
in den nächsten Jahrzehnte generieren
können. Und doch bleiben wir natürlich quasi, wenn wir jetzt die Innovationsseite nehmen, du hast die Frage selber vorhin schon gestellt, wie spielt man den Rest davon?
Das ist immer eine Frage, die natürlich dann auch wieder auf Bewertungen zurückkommt etc.
Ja.
Wir wissen, wer zurzeit die Gewinner in KI sind und wo die großen Investitionen getätigt werden. Aber letztendlich wird KI ja dann breit eingesetzt.
Ja.
Und welche Industrien schaffen es, produktiver zu werden durch KI? Wo gibt's die Möglichkeiten, eben KI wirklich effizient zu nutzen, um davon eben am stärksten zu profitieren? Und das ist ja nicht anders als, sagen wir mal, mit dem Internet. Also Amazon hat das Internet nicht erfunden.
Nee.
Sie haben es aber genutzt, um Vertriebskanäle und den Einzelhandel deutlich zu ändern.
Ja.
Sind damit natürlich sehr, sehr erfolgreich geworden. Und das wird es auch wieder geben. Nicht? Ich glaube, solche Beispiele werden wir dann eben auch mit KI finden, suchen und finden. Das habe ich zweimal verwenden gesagt.
Das war nichts.
Ja, und letztendlich wird es dann eben wirklich auch der breiteren Wirtschaft und gewissen Segmenten in der Wirtschaft helfen. Also ich glaube, es ist ganz, ganz schwer zu sagen, hier wird es den Riesenimpact haben und hier gar nicht. Es wird sicherlich aber auch zu Herausforderungen führen, in dem Sinne, dass viele Jobs ersetzt werden oder sich ändern, aber auch viele Jobs viel effizienter werden. Ne?
Ja.
Also wir hatten mal eine Rechnung gemacht, dass wir denken, dass KI schon so 30% der Jobs da draußen im White-Collar-Bereich ersetzen kann.
Ja.
Ne? Heißt aber nicht, dass wir eine steigende Unemployment Rate haben letztendlich, sondern heißt, dass Jobs woanders geschaffen werden und vielleicht wir einfach effizienter nach vorne schauen können. Und das wird die große Herausforderung über die nächsten paar Dekaden sein.
Ja, ist nicht so ein anderer großer, in diesem Spektrum großer Baustein, der natürlich auch, sagen wir mal, investitionsseitig immer spannend sein wird, neben dem Thema Technologie und Innovation oder eben wer die KI besonders gut einsetzen kann in seinem Bereich, der Gesundheitssektor in all seiner Facette in dieser alten Welt. Wie auch immer das dann aussehen wird, ich weiß es ja auch nicht, aber
ich weiß es auch nicht. Insofern würde ich die Frage beantworten, ich weiß es nicht.
Ja.
Der Gesundheitssektor ist mit der alternden Gesellschaft sicherlich nicht unspannend.
Ja.
Jetzt sehen wir natürlich, wie viel Forschung und Entwicklung gerade im Gesundheitssektor getrieben wird und wie viel Innovation aus dem Sektor auch kommt. Ne? Gerade in den USA, es kommt sehr viel Innovation aus dem Software- und IT-Bereich und aus dem Gesundheitssektor. In Europa eben leider noch aus traditionelleren Industrien, auch ein bisschen aus dem Gesundheitssektor, aber vieles noch aus dem Autosektor als Beispiel. Aber auch da werden wir in Europa jetzt unbedingt führend sein in der Entwicklung von KI. Vielleicht können wir ja besser sein in der Nutzung von KI als Beispiel. eine offene Frage. Ich kann die nicht beantworten. Müsste mir auch Bewertungen des Gesundheitssektors nochmal genau anschauen. Aber sicherlich ist es ein Sektor, der vom Trend her und auch diese Megatrends, die wir angesprochen haben, ja, eigentlich ganz gut aufgestellt ist.
So, und jetzt abschließend, was sagt der Deutschlandchef des ETF-Hauses schlechthin? Was ist dann, was ist dein liebstes ETF im Moment? Es ist keine Empfehlung, es ist nur deine persönliche Meinung. Ist gemein, ich weiß, ich mache das immer am Ende.
Also ich investiere in FTSE All World.
Tatsächlich?
Ja, so langweilig es scheint. Und alle sagen mir, es ist total langweilig, deine Antwort. Ich sage immer, ja gut, aber langweilig ist manchmal gar nicht so schlecht. Ich habe aber letztens auch eine Einzelaktie gekauft. Ich werde jetzt den Namen nicht nennen, aber sie ist gut gelaufen. Es war ein europäischer Small Cap, der eben von der deutschen Fiskalmaßnahme und der Infrastrukturmaßnahme profitieren könnte.
Ja.
Ich sah den von der Bewertung her sehr attraktiv. Ich habe mich da mal wieder ein bisschen schlau gemacht und mal geschaut, okay, macht der für mich langfristig Sinn? Und dann habe ich weniger als 1% meines Portfolios da reingepackt. Also es war klein, aber es bringt Spaß. Und
ich glaube, wollte als
Beimischung ist das ganz gut.
Also auch quasi quasi der ETF-Mann hat ein kleines Spaßdepot noch dazu.
Auf jeden Fall, ja.
So muss das ja auch sein. Sonst wäre es ja irgendwie auch langweilig.
Ja.
Sebastian, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deinen Besuch.
Mir auch, vielen Dank.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Heute mal ein etwas anderer Rundumschlag, aber mit ein paar sehr spannenden Gedanken. Wie ich finde, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.